Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Podcast Ehrlich gesagt von Echte Mamas. Hier nehme ich euch mit in ehrliche, lustige und tiefe Gespräche mit tollen Gästen. Es geht um ernste, spannende und bewegende Themen, also um alles, was uns als Mamas, Frauen, Eltern oder einfach als Menschen beschäftigt, die Familie und das Leben lieben. Heute zu Gast Kinder der Liebe. Diese Liste ist unendlich. Eine Frau, eine Maschine mit Gefühlen und eigenem Kopf, Beauty Queen und Mode-Ikone, DJ, Moderatorin, ehemals MTV, like wer es noch kennt, Botschafterin von Visions for Children, einem gemeinnützigen Verein aus Hamburg, der sich seit 2006 für eine bessere Bildung in Krisen- und Kriegsgebieten einsetzt. Und seit kurzem gibt es den Aya Publishing Verlag. Das ist ein Verlag, der Kinderbücher in anderen Muttersprachen herausbringt, um Familien, die zwischen zwei Sprachen leben, die Möglichkeit zu geben, ihren Kindern Bücher in allen Muttersprachen vorlesen zu können. Hier ist sie die Co-Gründerin. Für mich ist sie die Instagram-Chefin. Sie ist in Afghanistan geboren und mit einem Jahr nach Hamburg gekommen, nach Hamburg-Langhorn, geflüchtet mit ihrer Familie, mit ihren Eltern, ihrer Schwester und ihrem Bruder und lebt heute, nach ein paar kleinen Ausrastern in Berlin, wieder in Hamburg City. Wir sprechen darüber, warum Sprache Identität ist, wie Community und Tribe uns als Menschen wirklich tragen und warum Spiritualität, Wissenschaft und Sinnsuche vielleicht gar keine Gegensätze sind. Es geht um Wut, um Zugehörigkeit, ums Elternsein, ums Urvertrauen und um die Frage, was wir verlernt haben und dringend wieder brauchen, nämlich Verbindung. Leute, sie hat mich während ihres Studiums vor 16 Jahren mal interviewt, wirklich. Und das schlimme Ding, dieses schlimme Interview ist immer noch auf YouTube zu finden. Bitte googelt nicht danach, okay? Heute freue ich mich riesig auf ein Gespräch mit ihr, in dem ich die Fragen stelle. So schön, dass sie da ist. Juana Lima.
Genau, und du hast jetzt einen neuen Podcast, oder eigentlich, der ist schon fast nicht mehr so neu, das ist die fünfte Folge oder so, oder sechste? Oder
ja, doch, der ist, ja, aber kannst du schon eher als neu.
Ja, also er ist neu veröffentlicht,
ja,
er
genau. Ist neu draußen. Der ist schon 100 Jahre in the making, aber der ist jetzt
aber deswegen ist er auch so geil.
Dankeschön, danke
aber wirklich,
dir.
Ey,
hast du wirklich was gehört?
Ja, wirklich.
Wie viele?
Vier Folgen
hast du gehört? Wirklich?
Ja, klar,
weißt du, dass meine Geschwister und mein Mann nicht eine einzige Folge gehört haben?
Ja, meinst du, mein Mann hört sich hier so eine Podcast-Folge an,
Gott,
oder?
Ey, so eine Wichser, Alter.
Ja, echt, Mann. Komm, lass zusammen sein und die weg.
Aber echt, oh Mann, okay, schön,
ja,
das freut mich voll.
Auf jeden Fall, die letzte
hören.
Folge hat mich auch richtig, richtig inspiriert. Tatsächlich nochmal zu unserem Gespräch.
Mit dem Mond, die Folge, oder Thema Spiritualität?
Ja, Spiritualität.
Ah ja, okay. Ja,
die fand ich auch sehr stark. Das finde ich mega spannend, weil, ey, bist du spirituell, gläubig? Oder ist das einfach ein Thema,
Null.
Was dich interessiert?
Null. Ich hasse Spiritualität, deswegen habe ich diesen Podcast
Nein,
gemacht.
Nein, aber ich meine, wann war der, weil das Ding ist, weißt du, ich weiß nicht, ich war mal bei einer Schamanin, nur zur Massage, ne? Und dann hat die, und sie so, ja, soll ich nochmal zum Abschluss deine Chakren checken? Und ich so, ja, okay, check meine Chakren, keine Ahnung. Und dann meinte sie am Ende so, ja, du hast ein übergroßes Herzchakra, da war ich ganz stolz. Und dann hat sie, was auch immer das heißt, keine Ahnung. Ja. Und dann hat sie gesagt, aber dein spirituelles Chakra ist verkümmert. Alter! Und das hat mich so wachgerüttelt. Und dann habe ich gedacht, hä, aber wie zum Teufel, wie kommt man denn da hin? Was ist Spiritualität? Und deswegen finde ich deinen Podcast auch so geil, weil ich das so schwer finde zu begreifen, weißt du?
Mm. Krass, oh Gott. Ist das jetzt die, oh Gott, ja, ich finde, also ich bin auf jeden Fall, ja, ich bin spirituell.
Schon immer?
Ja, es gab so Ups und Downs. Also es ist eine Evolution gewesen von sehr gläubig bis hin zu völlig abwertend und ablehnend gegenüber Religion und jedem Gottesbegriff.
So aus Rache oder so
freimachen? Nee, gar nicht aus Rebellion, weil ich bin in einem Haushalt groß geworden, der eh schon gemischte Überzeugungen hatte. Also zum Teil atheistisch und zum Teil gläubig. Und das hat mich schon sehr geprägt, in der Hinsicht, dass ich auch alles in Frage gestellt habe. Es war gar nicht so ein Ausbruch aus der Kultur heraus, sondern so ein, ach, ich bin so intellektuell und ich bin so gebildet und ich weiß alles besser und religiöse und gläubige Menschen sind voll der Abschaum. Und dann hinzu über die Wissenschaft und über die Quantenphysik und Astronomie und Philosophie dann zurückfinden zum Glauben. Also über sehr viele Umwege. Und ich glaube genau,
also du bist eigentlich den Weg gegangen, okay, jetzt will ich einfach, im Endeffekt will ich faktenbasiert Wissenschaft checken.
Ganz
und dann
genau.
Hast du gemerkt, warte mal kurz. Das ist ja noch was.
Ja, genau. Und ich glaube, diese Skepsis, die viele haben, die nicht gläubig sind, weil sie sagen, ich bin Rationalist oder ich glaube nur an das, was man messen kann, bla bla bla. Ich weiß nicht, ob ich genau solche Ansichten hatte. Ich habe schon auch an in Anführungszeichen transzendente Dinge oder übernatürliche Dinge geglaubt, das schon, aber ich konnte dem Ganzen keinen richtigen Namen, keinen Platz geben und habe dann aber über die Auseinandersetzung mit der Wissenschaft gecheckt, dass die Wissenschaft eigentlich ja auch nur eine Form ist der, Wahrheitsfindung. Also
Okay. Alle wollen eigentlich nur wissen, wie es funktioniert.
Ganz genau. Also vor allem die Grundlagenforschung beschäftigt sich ja mit der Frage, woher kommen wir, warum sind wir, wie entsteht Leben und so weiter und so fort. Und die Religion macht das ja auch, aber sie gibt dem Ganzen dabei noch einen Sinn und versucht es irgendwie noch in einen gemeinschaftlichen Kontext zu packen oder einen ganzheitlichen Kontext.
Ja.
Und genau deswegen habe ich diesen Podcast gemacht, weil ich erstmal selber natürlich aus meiner eigenen Biografie es eines Besseren belehrt wurde, aber auf der anderen Seite natürlich auch gemerkt habe, das ist gar nicht so eine persönliche, individuelle Sache, sondern das ist systemisch, das ist Teil der Kultur hier und wir sind gerade in westlichen Gesellschaften so hart. Natürlich hatte das auch Vorteile, also Trennung von Staat und Kirche und Säkularisierung,
das
hatte
ja
alles.
Super krass.
Ja. Genau, und das war ja auch alles schön und gut für die damalige Zeit, aber ich glaube, irgendwo along the way haben wir sehr, sehr viel vergessen, woher wir eigentlich kommen und dass wir Menschen sind und dass wir nach Verbindung suchen und Verbindung brauchen und Gemeinschaft brauchen und auch die Bedeutung nach etwas Größerem und dass nicht alles nur um uns selbst sich dreht und dass wir nicht nur Teil der Natur sind, sondern dass wir selbst die Natur sind.
Mhm.
Und diese Verbundenheit, diese Ganzheitlichkeit, die ist halt total verloren gegangen und vor allem auch, nicht nur, dass sie verloren gegangen ist, sondern gleichzeitig wertet man gläubige, religiöse, spirituelle Menschen total ab, stempelt die als esoterische Spinner ab, diskreditiert das, delegitimiert das und ich habe auch im Laufe des Podcasts einfach selber nochmal richtig krass gemerkt, dass das Geschichte und System halt, wie gesagt, also dass es nicht so zufällig ist, dass das so entstanden ist.
Sondern dass es Leute gibt, die gesagt haben, okay, die machen wir jetzt hinterrücks, entwerten wir die und gehen da richtig gegen vor, am besten mit ganz lauten Stimmen und ganz vielen Leuten und dann wird es immer kleiner gemacht und dann sind es die Bekloppten so ungefähr.
Ja, also im Zuge der Kolonialisierung zum Beispiel.
Ja.
Die Kolonialisierung oder die Kolonialisation, oh Gott, das ist so ein dummes Wort.
Ein Drecksort, ey. Ihr wisst schon, was wir meinen.
Genau. Kolossum. Es war einfach Gewalt auf allen Ebenen und es ging eben nicht nur darum, Länder und Menschen zu besetzen und zu versklaven, sondern es ging auch natürlich um spirituelle Praktiken, Überzeugungen, all das wurde versucht zu vernichten, zu zerstören und durch eigene Glaubenssätze, also durch das Christentum und durch Christianisierung zu beseitigen. Das ist natürlich nicht ganz gelungen, aber die Auswirkungen davon spürt man bis heute.
Mhm.
Und da ist eben dieses Machtgefälle entstanden von, wir haben die Deutungshoheit, wir weißen Männer vor allem, wir sind die Objektiven, wir haben die Wissenschaft,
wir haben die Facts auf unserer Seite.
Ganz genau. Ja. Und alles andere ist illegitim, ist Spinnerei und ist überhaupt nicht mehr objektiv in irgendeiner Form.
Mm.
Und wir haben verstanden, wie die Natur funktioniert.
Ja.
Und das zeigt sich halt bis heute.
Krass, aber du bist da auch richtig.
Also, ich habe das im Podcast gelernt.
Das klingt so ein bisschen wie eine Wut. Ja, aber das ist geil. Das ist ja auch mega spannend. Nein, aber weil du so heiß dahinter bist, weißt du?
Ach so, ja, ich bin extrem wütend. Ich bin sehr wütend.
Ja, krass. Du bist richtig wütend.
Ich bin richtig
geil, ich liebe Wut.
Ja, ich bin sehr wütend.
Wut hat so viel Kraft.
Weil das ist sehr viel Trauma.
Ja, voll.
Also ich merke, wie krass ich meinen eigenen Glauben, meine eigenen Überzeugungen, meine eigene Identität mein Leben lang kompromittieren musste, damit ich mich hier irgendwie zurechtfinde und navigieren muss. Und wie viele Menschen das immer noch tun.
Ja,
und ich bin natürlich noch in einer privilegierten Position, wo ich gebildet bin, wo ich vocalize, verbalisieren kann, was ich denke, wo ich die Sprache beherrsche und alles abled bin, um das jetzt, also ich habe ein Privileg inne, ich
kann,
genau, und ich habe vor allem auch noch eine Plattform, aber trotzdem, mit wie viel Scheiße ich mich rumschlagen musste, vor allem, wenn ich denke dann immer so, wer ist so dieser Feind? Vor allem, ich hatte auch so ein Bild beim Podcast, bei der Podcast-Produktion, wen ich da überzeugen möchte. Eigentlich davon. Und das war dann so der weiße
Feuilleton-Redakteur,
Journalist.
Von der Zeit. Nein, Quatsch, das habe ich jetzt nicht gesagt. Zum Beispiel. Oder der Welt. Oder
ja, und es ist halt wirklich so, dass du das spannend findest vielleicht, aber eigentlich belächelst du es.
Ja, aber weil es halt auch nicht so greifbar ist. Ne? Ich muss ehrlich sagen, ich finde es halt auch echt schwierig, in diese Spiritualität reinzufinden, weil ich weiß nicht, ich bin ja so voll German aufgewachsen. Ne? Meine Oma war so eine ich glaube auch nicht, dass die so richtig gläubig war, aber es war so ein bisschen, sonntags geht man in die Kirche, weißt du? Mhm. So, hör mal, Sonntag gehst du aber in die Kirche.
Ja. So. Ist sie Hamburgerin gewesen?
Nee, in Westfalen. Wobei ursprünglich Österreicherin.
Okay.
Genau. Und ja, glaube ich, ne? Und mein Opa kam aus Ungarn oder so. Ja, auf jeden Fall muss ich auch nochmal checken.
Haben die Deutsch gesprochen?
Ja, geil. Doch, ja, die haben Deutsch gesprochen. Okay. Ja, ja, ja. Und meine Uroma, die so, glaube ich, ganz Österreicherin, die habe ich leider nicht mehr kennengelernt. Beziehungsweise, ich glaube, die war dann auch ein bisschen verkinscht am Ende. Okay. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall war bei uns, auch in dem Dorf in Westfalen, Katholizismus. Mhm. Absolut. Ne? Christian, so alle zwei Wochen mussten wir in der Schule morgens immer in die, dienstags morgens die ersten zwei Stunden, weiß ich noch, ab in die Kirche. Dann saß da die ganze Grundschule in der Kirche, einer ist immer umgekippt. Also irgendwann war immer Weihrauch, weißt du, irgendwann macht das immer so Tong. Dann wusste man immer so, oh, Benjamin ist wieder umgekippt. Nein, das war Paul. Ach so, okay, es waren auch immer die gleichen zwei Jungs, voll gemein.
Aber vor Erschöpfung?
Ja, weil denen einfach schlecht wurde. Oh, wahrscheinlich haben die morgens nichts gegessen und dann musst du in die Kirche, da muss man ja auch ganz ruhig sein. Weißt du, bei den Katholiken ist ja, du darfst ja nicht husten oder so. Man hält ja eigentlich zwei Stunden die Luft an. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, es war zu viel Druck.
Oh mein Gott, das ist leider sehr lustig, aber leider
auch
sehr...
Das ist leider sehr lustig, aber es ist auch ein bisschen gemein.
Wie alt wart ihr? Warte mal.
Ja, erste Klasse. Alter, überleg mal.
Oh, das ist gar... Ey, das ist ja richtig hart. Ja. Und dann hat man keine neuen, keine Maßnahmen ergriffen, um das mal zu ändern.
Ich weiß gar nicht. Ich glaube, hoffentlich heute gibt es das, glaube ich, nicht mehr. Es hat einfach alle zwei Wochen Dienstags morgens ersten zwei Stunden Kirche, ey.
Das riecht Körperverletzung. Oh mein Gott, ja, das ist sehr hart.
Vor allem, was sie da auch erzählt haben, aber gut.
Okay, und das war dein Trauma.
Religionsbashing machen, aber das war auf jeden Fall mein Trauma und deswegen habe ich auch immer gedacht, ja, das ist alles Kacke. Aber in Wahrheit war das ein bisschen ähnlich wie bei dir, dass ich natürlich als Kind trotzdem, immer wenn ich was wollte oder was oder Scheiße gebaut habe oder so, dann habe ich mich immer beim lieben Gott entschuldigt. Weißt du, weil das war halt immer so der liebe Gott. Der liebe Gott sieht alles. Das war so das Synonym dafür. Und für mich war auch das Bild, ich hatte ein Bild, obwohl ich auch wusste, dass dem kein Bild also man darf ja den eigentlich nicht verbildlichen, den Gott. Und für mich war das aber halt immer so ein Typ, so ein bisschen so Gandalf, weil es gab so eine Persil-Werbung, ich glaube Persil oder Ariel oder so. Und da stand der liebe Gott auf so einer Wolke und hat immer die Handtücher getestet und hat gesagt, das ist nicht Ariel, das ist richtig Ariel und das nicht.
Oh
und so
mein Gott.
Das war der für mich. Krass. Und irgendwie, ich glaube schon, dass der Mensch, also ich bin davon überzeugt, dass der Mensch diesen Wunsch nach Spiritualität, dass alle das in sich tragen, weil sie es brauchen, weil es eigentlich total nötig ist. Aber ich glaube auch, dass einem das so richtig abtrainiert wird in so einer westlichen Welt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also hier bei uns. Mhm. Entweder du gehst halt in die katholische Kirche oder man macht so Freikirchen, ist ja auch viel. So, hier in Hamburg gibt es das ja auch.
Ist eine Freikirche? Ach so.
Evangelische Freikirchen, viel, ne? Das ist dann so.
Dass du da keine feste Mitgliedschaft haben musst? Oder was heißt Freikirche?
Freiluftkirche? Genau, die haben kein Dach.
Was ist eine Freikirche? Sorry, ich kenne mich gar nicht aus.
Nein, ich kenne mich auch nicht richtig aus, aber es sind so Baptisten, glaube ich. Oh Gott, wie peinlich, ich weiß es selber nicht.
Okay, aber auf jeden Fall.
Aber das ist halt so eine, es ist eine Kirche, die sich, glaube ich, selbst finanziert und dann bist du genau Mitglied.
Ah ja, okay, so Indie-Kirche.
Indie-Church.
Okay.
Und genau, und dann, ja, die sind dann irgendwie, glaube ich, ein bisschen, da ist viel so Community und so viel wichtig.
Okay, cool.
Weißt du? Ja. Ich glaube, also, ja, aber... Ja, auch da kriege ich nicht so richtig den Zugang zu. Ich habe aber das Gefühl, dass Menschen, die Glauben oder Spiritualität für sich entdeckt haben, dass die eine andere Zuversicht haben. Weißt du, was ich meine?
Ja, voll.
Und ein anderes Urvertrauen in
alles. Die sind halt naiv, ne?
Die sind halt einfach doof, ey.
Ja.
Nein, aber es ist echt so.
Ja, ist wirklich so.
Weißt du, was ich meine?
Ja. Also es ist, das belegen ja auch Studien. Ich kann es leider nicht mehr genau wiedergeben, reproduzieren, aber in Folge 3 spreche ich ja genau darüber, dass es wirklich Belege gibt dafür, dass Menschen eine höhere Resilienz zum Beispiel auch aufweisen, die einfach generell sinnstiftende Instanzen in ihrem Leben haben oder generell eine Orientierung, eine Sinn, moralischen Kompass, Spiritualität, den Glaube an etwas Größeres, Gemeinschaft, das alles. Und ich glaube... Ja. Es macht ja auch total Sinn, einmal aus so einer, sage ich mal, sehr kühlen Beobachtung, sage ich einfach nur überlebenstechnisch für deine Psyche.
Voll.
Wir sind Herdentiere.
Ja, Mann, auf jeden Fall.
Und wir vergessen, dass wir sind eigentlich noch, evolutionsbiologisch sind wir noch nicht da, wo wir jetzt in unserem modernen Alltag sind. Wir brauchen einander. Wir haben in den Höhlen, Co-Sleeping nennt man das jetzt heute, aber da hat keiner irgendwie alleine in seiner Zwei-Zimmer-Wohnung gepennt und irgendwie mal am Wochenende jemanden getroffen und Homeoffice die ganze Woche gemacht und nur über Screens Kontakt. Also weißt du, was ich meine? Man war ja immer Teil eines Tribes.
Ja.
Und wenn du vom Tribe dich losgelöst hast, wahrscheinlich dann, weil du jagen musstest.
Ja.
Aber in der Regel hat das ja Gefahr bedeutet.
Mhm. Alleine sein war Gefahr, ja genau.
Ja, genau. Und ich glaube, das ist halt, das ist das eine, Zugehörigkeit, Gemeinschaftsgefühl, Identität. Aber das andere ist ja auch, und deswegen glaube ich auch, wie soll ich das sagen? Ich habe mich ja davon überzeugt. Es ist jetzt kein Glaube für mich. Ich, also ja, ich glaube an etwas, aber es ist jetzt nicht etwas, wo ich sage, ich bin mir nicht sicher, ob es das gibt. Deswegen glaube ich das, sondern ich bin überzeugt davon, weil es ist ja einfach die logische Konsequenz aus allem, dass wir mit allem verbunden sind. Das ist nicht mal eine esoterische oder spirituelle Übertreibung.
Ja.
Weil das ist genauso, also wenn du jetzt sagen würdest, ja, ich bin mit dem Universum verbunden und wir sind alle miteinander verbunden, die Menschen und bla 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 bla, und jemand sagt, ja, okay, das ist jetzt so ein bisschen Eso-Gequatsche, aber das wäre zu denken, dass es nicht so ist, wäre genauso, wenn sich jetzt eine Bakterie aus deinem Darm,
ja,
die Teil deines Mikrobioms ist, dass, keine Ahnung, wie viele Millionen, Milliarden Bakterien in unserem Mikrobiom alleine nur sitzen, in unserem Darm, die denkt, die ist so voll das Individuum bei dir im Körper und die ist gar nicht abhängig von dem, was bei dir da oben in der in den Mund eingeführt wird. Weißt du, was ich meine? Ja. Was du so atmest oder was du dir in die Haare schmierst oder keine Ahnung. Dieses Gefühl der Trennung von der Isolation ist einfach eine Illusion. Und zu verstehen, dass dein Körper ein System ist, das ganzheitlich zusammenhängt, dann zoomst du raus, dann siehst du, ah ja, okay, wenn ich die Erde mir von außen angucke, da sehe ich da keinen Menschen. Da checke ich nicht, dass die Menschen, aber natürlich wirken wir auf die Erde uns aus und beeinflussen unsere Umgebung und unsere Natur. Und das wiederum hat Einfluss auf alles, so wie wir auch abhängig sind von unserem Sonnensystem, von der Sonne, von Mond. Weißt du, was ich meine?
Ja,
deswegen,
ja, klar,
das ist schon so, das ist einfach für mich nur logisch.
Aber das ist, glaube ich, auch, das muss man ja, wenn man das verstanden hat oder für sich so anerkannt hat, ist das natürlich auch eine totale Gefahr, ne? Für manche Leute, genau wie du sagst. Es gab ja damals dann die weißen Cis-Männer, die sich dann vielleicht denken, scheiße, jetzt checken sie es. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Es gibt doch bestimmt Leute, die dann sagen, Hilfe, 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 sie verstehen es, schnell, spreade wieder irgendein Bullshit.
Ja, da triggerst du jetzt die ganzen Conspiracies in mir.
Ja.
Weil ich habe letztens witzigerweise mit einer Followerin darüber gesprochen, weil wir, ich weiß gar nicht mal, was das Thema war, der Aufhänger, aber es ging darum, dass wir darüber gesprochen haben, dass das System schon so geschaffen ist, dass wir uns isoliert fühlen in unserer Familie, in unserer Mutterschaft, in unserer Elternschaft, weil...
Ja, ist praktisch.
Ja, der Kapitalismus ist halt am Ende jeder für sich.
Ja, und dann bist du formbar, weil du Angst hast und du bist alleine.
Genau,
und
Gemeinschaften und Zusammenschlüsse... könnten natürlich auch Revolte und Aufstand erzeugen.
Und man kann sich gegenseitig...
Also wenn du dich in deinem Viertel oder einfach auch nur in deiner Straße mit deinen oder einfach nur in deinem Block, in deinem Wohnhaus mit deinen Nachbarn einmal im Monat zusammentust und so mal Sachen besprichst, dann wird euch bestimmt bewusst, wie viele Dinge ihr euch gegenseitig eigentlich und bei wie vielen Dingen ihr euch gegenseitig unterstützen könntet oder wie ihr euch gegenseitig helfen könntet oder vielleicht, dass man auch mal...
Dass man Missstände auch einfach mal
Missstände,
anspricht.
Genau. Ja. Und was man dann im Kollektiv auch dann verändern könnte. Und ich glaube, das ist etwas, was das ist einfach die Konsequenz des Systems, dass so wenig Zeit dafür ist. Weißt du, was ich meine?
Voll. Und so wenig Platz dafür ist. Aber es ist schon so, finde ich, dass man merkt, dass die Leute auf jeden Fall... ich habe das Gefühl, die Menschen sind so desperate im Moment irgendwie. Sie sehen sich eigentlich genau danach. Und dann ist aber auch auf Social oder so, ne, diese ganzen, es ist ja auch so, dass das, was nach außen getragen wird, was spirituell ist, dass das manchmal halt auch leider sich schlecht vermarktet. Weißt du, was ich meine?
Ja,
da sind halt leider die falschen Leute so laut. Und das ist so das Problem. Und dann schwurbeln die sich noch einen ab mit Leuten, die halt noch eine ganz andere falsche politische Richtung anschlagen. Und das ist halt, da verstehe ich auch, dass das schwierig ist. Aber eigentlich wäre es ja, deswegen ist es so geil, dass du diesen Podcast machst, weil es so wichtig ist, dass man genau darüber spricht, dass es halt eigentlich was Positives ist und dass es ums Menschsein auch geht. Weißt du? Um Gemeinschaft und darum, dass wir wieder zusammenkommen und zu uns finden. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass so ein bisschen dieses Urvertrauen verloren gegangen ist bei den Menschen, weißt du? So?
Ja.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast. Bei mir war ja auch sehr, sehr wichtig, dass ich sehr sachlich bleibe, dass ich journalistisch da herangehe, dass ich da nicht meinen eigenen Senf die ganze... Also natürlich ist da sehr viel Input von mir und auch natürlich meine Perspektive auf das Thema. Aber ich habe versucht, so neutral und sachlich wie möglich da heranzugehen und einfach aufzuzeigen, welchen Missstand und welches Ungleichgewicht es einfach in der Wahrnehmung davon gibt, was welche Legitimität zum Beispiel Spiritualität hat. Und bei mir, glaube ich, auch einfach wichtig ist, dass man Sachen nicht miteinander vermischt. Ich habe auf der einen Seite gemerkt, das ist mir gerade eingefallen, auf der einen Seite habe ich ja gesagt, wie wütend ich bin auf dieses Herabschauen und Diskreditieren von Religion, Spiritualität. Aber auf der anderen Seite habe ich ja gemerkt, wie das popkulturell total boomt und Hype hat und plötzlich jeder nicht nur into Astrology ist, das ist so wirklich literally, du wirst nach deinem Sternzeichen gefragt und direkt wirst du in eine Schublade gesteckt.
Naja, aber das ist dann auch wieder krass. Scheiße, das
du
nervt.
Du bist Aries? Krass.
Hätte
aber
ich nicht gedacht.
März-Widder oder April-Widder? Ja. Ah, krass, ja, macht Sinn.
Ach so, deswegen.
Und was ist dein Aszendent? Echt? Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ah ja, doch, macht voll Sinn. Und ich denke mir so, das ist cool.
Und da bin ich halt auch krass allergisch, ey. Das finde ich richtig
offen. Ich finde es zum Beispiel total spannend, aber mich würde interessieren, welcher Mechanismus sich dahinter verbirgt. Und ich möchte das gerne verstehen. Ich bin nicht ein Fan von einfach nur, ich erlebe, dass das vielleicht in einigen Teilen zutrifft. Und deswegen glaube ich jetzt prinzipiell an alles, was in der Astrologie gesagt wird, sondern ich bin grundsätzlich offen dafür. Und ich merke ja auch, dass total vieles davon stimmt. Das ist ja einfach über Jahrtausende sind das Beobachtungen, die da zusammengetragen werden, Wissen aus unterschiedlichsten Kulturen und Jahrhunderten. Mhm. Aber mich würde jetzt interessieren, was da für Mechanismen dahinter stecken, so auf einer wissenschaftlichen Perspektive. Und das finde ich schade bei Menschen, dass sie Sachen einfach so übernehmen und das eine Weltanschauung oder ein Religionsersatz basically ist. Ja, das ist eigentlich die neue Religion. Genau, und das nicht hinterfragen. Und das machen sie bei vielen Dingen. Das ist ja auch mit Konsum so.
Ja, ja.
Und deswegen war der Podcast für mich so wichtig, dass ich gesagt habe, ja, auf der einen Seite bin ich voll pro Spiritualität, aber ich bin auch voll pro Wissenschaft. Lass uns bitte versuchen, auch zu verstehen, wie sowas funktionieren kann.
Und
das macht uns schlauer und besser.
Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Und hast du denn, um mal aufs Thema Mutterschaft zu kommen und Kinder und so, hast du das Gefühl gehabt, durch die Schwangerschaften, man sagt ja auch Wunder der Natur und so, hast du das Gefühl gehabt, dass du da zu mehr Spiritualität gefunden hast oder dass sich das Thema da noch mehr gekickt hat irgendwie, weil du dachtest, ey, jetzt habe ich Kinder und das Thema ist immer schon in meinem Kopf, ich will halt auch verantwortungsbewusst mit denen damit umgehen, weißt du, was ich meine? Weil wie redest du mit deinen Kindern über Religion zum Beispiel, finde ich auch spannend, oder über Spiritualität? Hat Schwangerschaft da was gemacht bei dir?
Bestimmt, ich kann dir das gerade gar nicht so klar beantworten, aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich mich in meiner Schwangerschaft, in meiner ersten oder in meiner zweiten schon damit befasst habe, wie ich jetzt auf einer spirituellen Ebene in der Schwangerschaft mit der Schwangerschaft umgehen sollte und was es da für Praktiken oder Rituale gibt, um sich da zu stärken. Ich habe zum Beispiel die ganze Schwangerschaft über Akupunktur gemacht, um diese aus der traditionellen chinesischen Medizin wird die Schwangerschaft dann vier unterschiedliche Phasen eingeteilt und um jede Phase einzeln zu stärken. Also die vier Elemente sind es dann, Feuer, Wasser, Erde. Ich weiß ja da nicht mehr genau. Aber ich habe das gemacht und es hat immer voll krass, also mir hat das immer gut getan. Ich habe dann, witzigerweise, während du mich gerade fragst, merke ich, dass ich doch schon spirituell war, weil ich realisiere zum Beispiel auch, dass ich den friedliche Geburtskurs gemacht habe. Weißt du, das war diese Hypnobirthing-Geschichte. Also sie nennt es nicht Hypnobirthing, aber es ist so geführte...
Ist das nicht auch so ein Podcast?
Doch, voll.
Ja, ja, genau.
Also ich wollte gucken, was gibt es für Möglichkeiten, mein Kind auf die Welt zu bringen, ohne halt in diese Angst und Dingszustand zu kommen. Und habe mich dann mit diesem Geburtskurs auseinandergesetzt und habe dann gemerkt, okay, krass, diese Angst vor der Geburt, vor dem Schmerz, die ist auch wieder kein Zufall, sondern das ist geschichtlich begründet. Das hat mit patriarchalen, kirchlichen Strukturen zu tun, mit ganz, ganz viel Trauma, das so transgenerational vererbt worden ist und das steckt uns einfach so hart in den Knochen. Und damit habe ich mich hier auseinandergesetzt und habe dann Gott sei Dank eine Hebamme gehabt, eine Beleghebamme, die mir dann geholfen hat bei beiden Geburten und beim Austragen, also sowohl in der Schwangerschaft
als auch... Die hat dich bis zum Ende begleitet.
Ja, richtig krass. Okay. Und das war halt voll die heftige Erfahrung, weil ich dann natürlich auch gemerkt habe, das müsste eigentlich der Standard sein.
Ja,
das
natürlich.
Müsste jeder Frau zustehen.
Du bräuchtest noch eine Doula, die nachher dann noch
voll
kommt.
Voll krass, ja. Also und dass das die absolute Ausnahme, dass das Luxus los ist, das hat mich so fertig gemacht. Ja. Und es hätte komplett anders kommen können, aber Gott sei Dank hatte ich zwei wirklich schöne, tolle, friedliche, spontane Geburten. Mhm. Und genau das hat mich auf jeden Fall dann, um deine Frage zu beantworten, da habe ich schon versucht, irgendwie ganzheitlicher, spiritueller ranzugehen.
Mhm.
Und ja, Religion oder Glaube in Bezug auf Kindererziehung spielt auch auf jeden Fall eine Rolle, ja.
Mhm.
Ja.
Macht ihr das zu Hause, praktiziert ihr das richtig oder redet ihr da einfach drüber? Ich meine, wie alt sind deine Kinder?
Ja, 4,5, also 5 bald und 3 bald.
Oh mein Gott.
Ja, ganz so klein und süß, ja. 2,5 noch, genau.
Naja, dann sind die ja auch noch echt mini, ne?
Die sind klein, ja. Aber ich habe jetzt schon mal Gott auf jeden Fall
erwähnt.
Platziert, ja.
In der Drohung.
Nein, Quatsch.
Wenn du jetzt nicht auf
stimmt, habe ich noch gar nicht dran gedacht, damit zu drohen.
Ja, doch,
das ist also gut,
bei mir,
ne?
Hat es geklappt, das geht.
Oh mein Gott, ich glaube, oh Gott, ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich sogar schon mal gedroht. Aber nein, ich habe Gott auf jeden Fall schon mal das Konzept von Gott platziert.
Ja.
Und ja, also wenn ich es runterbrechen würde, dann würde ich schon sagen, geben wir die Kultur einfach weiter. Mhm. Bräuche, Traditionen, die sind muslimisch geprägt, religiös geprägt,
ja.
Aber nicht dogmatisch. Mhm. Und vor allem auch nicht so, dass man sagt, das ist das einzig Wahre und alles andere ist illegitim oder gibt es nicht.
Ja.
Ich persönlich bin super offen für jede Form von Spiritualität und interessiere mich und beschäftige mich auch damit. Und mir ist es total wichtig, dass meine Kinder sich auch mit unterschiedlichen Religionen und unterschiedlichen spirituellen Praktiken, Traditionen aus indigenen Völkern, aus was auch immer, auseinandersetzen, um einfach so viel Wissen wie möglich sich anzueignen.
Voll, aber das sollte auch eigentlich so zum Beispiel, ich denke gerade an Schule, ne? Die sind ja noch nicht in der Schule. Aber ich weiß noch, als bei uns die Schule losging, da gab es dann natürlich auch Religion. Also es gibt das Fach Religion, aber es wird eigentlich fast nur über die Geschichte Jesu gesprochen. Mhm. Also eigentlich fast nur aus der Bibel, Neues Testament, manchmal noch das Alte, aber das ist dann quasi so verstaubt, dass die Kinder keinen Bock drauf haben, dann wird das so schnell durchgefrühstückt.
Ja.
Ne? Aber jetzt haben sie ein bisschen Judentum, aber das ist mir irgendwie immer noch alles so ein bisschen zu flat, weißt du? Da ja, passiert
ist,
noch
ja,
so
aber
wenig.
Weil das nicht ganzheitlich erklärt wird.
Ja, genau.
Also mich interessiert doch jetzt nicht die Geschichte chronologisch von A bis Z komplett im Detail, sondern ich möchte verstehen,
Zusammenhänge,
wie hängt das alles miteinander zusammen, warum war das wichtig, warum war das politisch auch wichtig, welche Vorteile, Nachteile gab es, also auch kritisch natürlich darauf zu blicken und zu verstehen, warum wurden zum Beispiel Sachen, die gesagt wurden, so gesagt, also in welcher Sprache wurden die Gebote zum Beispiel auch formuliert, ne?
Ja.
Also deswegen haben auch so viele Leute und ich ja auch so ein Problem mit konventioneller, klassischer Religion, weil die Sprache ist ja immer von dem Herrscher, der über uns richtet und alles beobachtet und wenn du schlecht bist, dann kommst du in die Hölle und so weiter und so fort. Und daran glaube ich in dem Sinne nicht. Ich glaube, das ist eine Metapher, die für die Zeit so formuliert wurde und ich glaube, dass es so oder anders stimmt, aber eben nicht auf diese Schwarz-Weiß-Ebene.
Ja, verstehe.
Und deswegen glaube ich, müssen wir den ganzen Unterricht, muss man ja eh reformieren. Aber mir ist es schon wichtig, einmal grundsätzlich diese Offenheit zu schaffen und Bräuche, Rituale. Ich glaube, das zeigen auch Studien, dass Kinder, die Religion oder Spiritualität im Aufwachsen mitbekommen,
voll.
Das glaub ich auch. Zufriedener sind.
Mhm.
Und ich habe sogar gesehen, dass Kinder und Jugendliche in Skandinavien wohl auch ein höheres, wie sagt man das, Glücklichkeitslevel haben.
Ja.
Aber einfach nicht, weil da die Religion sozusagen so vorrangig und präsent ist, sondern weil der Staat diese Rolle übernimmt. Also als Sozialstaat schafft er Gemeinschaft und Fürsorge und so weiter und so fort. Und ich glaube,
so,
das
jeder
brauchst
kämpft
du.
Für sich alleine.
Ja, genau. Und ich glaube, das brauchst du total. Also zumindest einen moralischen Kompass, Orientierung,
also
Mitgefühl.
Du hast deinen Tribe mit deinem Mann quasi. Du hast das Gefühl, ihr seid ein Tribe mit deiner Family zum Beispiel.
Ja, ja, ja. Also nicht ich und mein Mann, sondern ich und unsere 100 Cousinen und Cousins und Sippschaft und seine 100 Cousinen und Cousins und Sippschaft. Doch, schon auf jeden Fall. Und da sind wir uns auch einig, auch wenn er, wenn wir nicht unbedingt gleiche Überzeugungen haben, aber uns ist total wichtig, Kindern Halt und Struktur und starke Werte mitzugeben. Und in welcher Form jetzt konkret, das ist jetzt einfach nur Zufall, dass das dass wir halt in dieser Kultur geboren sind mit der Religion.
Ja, aber ich glaube, das macht schon viel aus. Also ist vor allem, es ist ja so, dass die Familien immer kleiner werden, so, ne? Also ist ja einfach so. Bei mir ist es zum Beispiel so, mein einer Bruder, ich habe zwei Brüder, der eine wohnt in Lagos in Portugal mit seinen beiden Kindern und der andere wohnt in Brandenburg, die kriegen jetzt auch bald ein Baby. Und so, ich bin auch noch eher so tribe-mäßig aufgewachsen, so, ne? Meine Cousins haben zwar in Berlin gelebt, aber trotzdem, ich war immer umgeben von Familie und ich habe das so genossen und ich glaube, das hat mir so fette Wurzeln gegeben, also und vor allem so viel Sicherheit als Kind, weißt du, dieses...
Und hast du jetzt nicht mehr?
Nee, und ich glaube, manchmal finde ich es echt schade, dass meine Kinder das so nicht erleben. Also wir müssen dann halt alle anderthalb Jahre, trifft man sich dann mal entweder bei meinen Eltern oder wir fliegen jetzt mal wieder nach Portugal oder so, ne? Dann der andere, wie gesagt, kriegt jetzt erst ein Kind. Dann meine Cousins, mit denen ich aufgewachsen bin, da ist auch, da gibt es einfach keine Kinder. In meiner Familie gibt es mehr Hunde als Kinder. Vielleicht sollten wir eine Hunde-Tribe-Religion gründen. Nee.
Das ist so German.
Ja, das ist so German, das ist echt so, ne? Das ist so schade, Mann. Warum, ey, kriegt jetzt alle Kinder bitte. Naja, und auf jeden Fall, aber ich... denkt manchmal, ach Mensch, ich würde euch so gerne mehr dieses geben, aber ich weiß ja selber nicht so richtig, wie es geht. Außer, dass ich mir wünsche, dass alle um mich herum viel mehr Kinder kriegen, weißt du?
Ja, ich fühle voll.
Weißt du, was
ich
meine?
Ja, ja. Ich merke das jetzt, wo ich Kinder habe, natürlich noch viel, viel stärker, wie wichtig das ist. Ja. Ich bin selber groß geworden damit, dass jedes Wochenende die Familie zusammengekommen ist. Alle Cousinen und Cousins und Tanten und Onkel. Und das ging jahrelang bis zu meinem Teenager-Dasein. Ja. Dann ist es ein bisschen, hat sich das reduziert. Und ich merke einfach, dass das jetzt in der nächsten Generation viel schwieriger ist, weil wir natürlich noch geprägt waren von der afghanischen Kultur, weil unsere Eltern ja noch viel frischer in Deutschland waren und wir sind jetzt schon so eingedeutscht, aber es ist halt die Kultur zum einen und zum anderen ist es aber natürlich auch das System. Das System erfordert ja auch von dir, dass du funktionierst. Ich habe letztens so einen Rant gehabt auf Insta, wo ich mich darüber aufgeregt habe, dass halt alle so ganz starr und rigide nach ihrem Plan ihre Kinder um 19 Uhr pünktlich ins Bett bringen und da so wenig flexibel sind. Und während ich das so kritisiere, kann ich das aber auch natürlich gleichzeitig verstehen, weil diese Routine ist ja wichtig, damit du am nächsten Tag funktionierst und performst und dann nicht zu spät kommst. Und dann, weißt du, so, das hat ja einen Rattenschwanz, deswegen verstehe ich das auch. Aber ich sehe und merke einfach, dass das in vielen anderen Ländern und Kulturen ganz anders ist. Da dreht sich nicht alles darum, so produktiv und effizient wie möglich auf Arbeit zu sein und nur Leistung, sondern das Leben nach der Arbeit ist vor allem spannend. Und ja, das hatten wir aus Berlin ehrlicherweise mitgebracht. Also aus Berlin, da ist ja jeder so... hab für dir so ein Lotterleben ein bisschen. Da ist am Wochenende erholst du dich von der Woche. Und das war noch bei uns so drin, dass ich mich unter der Woche echt viel verabredet habe und am Wochenende gar nicht so viel.
Also als du da gelebt hast, schon als Erwachsene dann?
Ja. Also,
du bist aus Hamburg nach Berlin dann, ne? Nach dem Studium dahin.
Und habe auch meine beiden Kinder da bekommen.
Ach so, du hast die Kiddies da gekriegt.
Genau, ich habe die da bekommen und dann bin ich, als meine Kleine 3 Monate alt war, dann nach Hamburg zurückgezogen.
Ach, stimmt,
da war
ich
meine
Große
schon 2.
Ja, genau.
Und dann waren wir in Hamburg und dann hatten wir schon erstmal so ein bisschen Depressionen, weil wir so gemerkt haben, okay, die Hamburger sind halt richtig, also die sind so Wochenendmenschen. Genau, die unter der Woche geht gar nichts, das ist tote Hose.
Ja.
Und am Wochenende trifft man und verabredet man sich halt einmal und ist halt sehr unflexibel und unspontan.
Ja.
Und
14 bis 18 Uhr.
Ja,
dann müssen die Kinder auch ins Bett.
Ja, es ist halt, du musst auch vorplanen vor allem. Du musst halt irgendwie auch 3 Wochen im Voraus vorplanen. Berlin war das irgendwie nicht so.
Ah,
das war irgendwie alles ein bisschen lockerer und offener. Aber wir haben uns jetzt auch natürlich diesem Pace total angepasst.
Ja.
Aber ich merke auf jeden Fall, wie wichtig das ist, diesen Tribe zu haben, diese Community, diese Familie. Und natürlich ist Familie nicht ausgesucht und hast da immer Leute, die andere Weltanschauungen haben, die vielleicht nicht mehr zu dir passen oder und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages, wenn es hart auf hart kommt, ist halt deine Familie trotzdem da. Und das merken wir halt. Wir haben eine sehr große Familie, wir haben viele Todesfälle in den letzten Jahren gehabt, Krankheiten und egal was ist, die Familie ist halt sofort da.
Ja, ja.
Und es gibt ja halt total viel Kraft. Voll. Und ich wünsche mir, dass es noch viel, viel stärker wäre, nicht nur in diesen traurigen und tragischen Situationen, sondern auch in Momenten der Freude noch viel mehr. Aber da merke ich auf jeden Fall nochmal den Unterschied, den Halt, den es gibt. Und
aber hast du das Gefühl, dass du oder dass vielleicht, also bei uns ist es nämlich so, es passieren ja Verletzungen innerhalb der Familie, da kannst du ja gar nicht dich vorscheuen, das geht ja gar nicht. Du wirst ja wahrscheinlich bei deinen Kindern auch irgendwelche Traumata auslösen,
ich mache alles richtig.
Ja, stimmt, du machst ja alles richtig.
Nein, voll.
Okay, sagen wir deinen Mann.
Ja.
Er wird irgendwas verkacken und du musst es mittragen, so, weißt du? Und dann ist es manchmal, für manche ist es echt schwierig, darüber hinwegzugucken, ne? Weil ich denke auch manchmal, krass, wir haben auch am Wochenende uns immer getroffen und da war immer Onkel Tons, weiß nicht, es war so ein Saufi, dann gab es die eine, die immer gemeckert hat, dann gab es die andere, die immer alles kommentiert hat, deine Figur jede Woche aufs Neue, mein Gott, hast du aber schon dicke Oberarme gekriegt, ne? Was du beim Friseur, sieht aber nicht gut aus, weißt du, so. Und irgendwie, ich habe das Gefühl, dass die Leute auch so ein bisschen sich so sehr konzentrieren auf diese ganzen Verletzungen, die da passieren, anstatt zu denken, okay, ans große Ganze zu denken halt, dass die Familie am Ende trotzdem halt dein Tribe ist. Ja, ist scheiße, man kann aber über Dinge reden, aber es ist halt eigentlich gedacht als deine erste Gemeinschaft zumindest, zu der du versuchen solltest, dich zugehörig zu fühlen. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß voll, was du meinst. Voll der wichtige Punkt. Ja, ich habe das natürlich auch.
Ja.
Und ich merke aber auch natürlich, dass in Deutschland merkt man immer, dass diese Diskussion immer aufkommt, wenn Feiertage sind, also zu Weihnachten. Oh ja, da muss ich wieder mit meinem queerfeindlichen Onkel dann an einem Tisch sitzen und so weiter und so fort. Und ich denke so, ja, ist alles legitim und ist alles richtig, also deine Kritik. Mhm. Das Problem ist aber, du vergisst, dass du so viele Kontaktpunkte und so viel Exposure hattest zu Menschen, andersdenkenden Menschen, queeren Menschen, was auch immer. Mhm. So viele Schritte bist du durchlaufen in deinem Leben, bis zu dieser Toleranz und Offenheit und Erkenntnis gekommen bist.
Das hat dein Onkel,
nicht. Ja. Und das, ich möchte ihm da nicht die Verantwortung nehmen, aber er hat einfach eine völlig andere Lebensrealität.
Mhm.
Und das vergessen wir total oft. Und genau, ich glaube manchmal, ich hatte das jetzt auch in Folge, in meiner allerletzten Folge, in Folge 5 besprochen, da ging es darum zu schauen, vielmehr sich darauf zu fokussieren, was hat man eigentlich für Gemeinsamkeiten und über die Gemeinsamkeiten dann über die Unterschiede zu diskutieren. Aber da hat man viel mehr Basis und eine viel bessere Grundlage, auch auf so einer ganz menschlichen, psychologischen, weil es geht total oft, geht es gar nicht um irgendeine inhaltliche Diskussion. Es geht darum, dass du das Gefühl hast, dass du Recht hast dass du auf der Seite des Rechts bist. Und das stimmt ja auch, wenn Leuten Gewalt oder, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dein Onkel, der queerfeindlich ist, sich in vielen grundlegenden Punkten nicht von dir unterscheiden würde. Mhm. Der ist bestimmt nicht dafür, dass diese Menschen Gewalt erfahren.
Ja.
Also, weißt du, was ich jetzt meine? Ich so weiß voll, krassen Dings. So, voll. Es geht dann jetzt darum, wie er zu seinen Ansichten kommt und so weiter und so fort. Aber am Ende glaube ich, wenn wir versuchen, da ein bisschen aus unserem Schmerz rauszugehen oder aus unserem Ego rauszugehen und zu gucken, wie kann ich vielleicht diese Person auf einer psychologisch, auf einer menschlichen Ebene auch catchen, dann entsteht vielleicht auch eher ein Gespräch. Und selbst wenn dieses Gespräch gar nicht gut ausgeht und er überhaupt nicht von seiner Meinung abkommen möchte, dann ist aber ein Jahr später vielleicht um 3% seine Meinung ein bisschen zu dir geneigt. Mhm. Oder in einem anderen Gespräch mit einer anderen Person ist er vielleicht ein bisschen offener. Mhm. Und dann dauert es vielleicht noch ein Gespräch und noch ein Gespräch und noch ein Gespräch. Und irgendwann hast du es geschafft, dass er zumindest sich ein bisschen geöffnet hat. Ja. Aber dann warst du die einzige Person. Und du hattest so viele Personen, so viel Exposure, dass du zu dieser Offenheit und zu dieser Erkenntnis gekommen bist. Und ich glaube, das vergessen wir total oft.
Mhm.
Und deswegen glaube ich, einfach mehr auf die Gemeinsamkeiten schauen und einfach auch schauen, was gibt es einem auf einer menschlichen Ebene.
Wo ist da eigentlich,
gar nicht so sehr
worum
jetzt,
geht's eigentlich
kann ich mich jetzt politisch weiterbilden, werde ich jetzt intellektueller, werde ich jetzt
man kann ja auch mal sagen, okay, ich bin jetzt halt Weihnachten da und Onkel Schnieschnaschnu und Tante Tralila, keine Ahnung, die sind halt, mit denen kannst du dich halt einfach über gewisse Dinge nicht unterhalten, weil sie, genau wie du sagst, die haben darüber einfach noch nie nachgedacht und sabbeln einfach das nach, was deren Tanten und Onkels gesagt haben, ne? Oder die sind ja auch in einem ganz anderen Kosmos einfach, meinetwegen in ihrem Dorf oder ey, ganz ehrlich, wenn du hier, setz mal jemanden, der in Berlin geboren ist, vor 20 Jahren mit einem Menschen zusammen, der irgendwie in so einem Dorf in, weiß ich nicht wo, geboren ist, weißt du, das kannst du einfach nicht vergleichen, deren Lebenserfahrung und deren Erlebnisstand von dem, was sie schon alles gesehen haben. Weißt du, das funktioniert einfach nicht. Und das ist echt ein cooler Punkt, dass du sagst, okay, lass mal gucken, was für Gemeinsamkeiten haben wir. Ne? Aber ich habe sowieso das Gefühl, dass wir als Menschen uns einfach in unserem Ego, das ist dieser Zwiespalt die ganze Zeit, finde ich, der da ist. Ne? Auf der einen Seite passen wir alle so voll auf unser Ego auf, was auch eigentlich ganz cool ist, dass wir jetzt mal mehr darauf aufpassen, wo sind unsere Grenzen, was möchten wir nicht, was möchten wir gerne, was ist uns wichtig, was ist uns nicht so wichtig.
Mhm.
Aber gleichzeitig werden wir dadurch so unflexibel.
Mhm.
Und ich glaube, das geht auch mit dieser Kindererziehung einher. Mhm. Weißt du? Das ist ja eigentlich eine totale Angst, dass das Kind am Ende nicht so funktioniert, wie es soll. Und ich finde das irgendwie so traurig. Ich meine, wo ist dieses Gefühl von, ja mein Gott, ey, dann frisst du jetzt halt 3 Tüten Chips. Who cares? Weißt du? Alles wird so ernst genommen. Alles ist so, wo ist denn der Witz, ey? Wo ist denn das? Ist doch lustig. Also ich meine, das klingt jetzt gemein, aber wenn ein Kind 3 Tüten Chips isst und davon kotzt, ist doch auch irgendwie ein bisschen witzig. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß.
Ist doch eine gute Story.
Ja,
ich weiß voll. Haben wir doch alle erlebt, so, weißt du, was ich meine?
Ja, das ist doch dieses typische Thema von, ja, unsere Eltern haben das doch auch so gemacht und uns hat es doch auch nicht geschadet.
Ja,
ne?
Genau. Und das ist so ein Scheißsatz, aber irgendwie ich weiß, so ein bisschen
ja,
stimmt's auch.
Es ist halt so gut, weißt du, vielleicht war das nicht immer richtig und nicht immer gut und ich bin mir sicher, so man kann immer das von der alten Generation mitnehmen, das Gute, und dann mit gutem neuen Wissen vermischen und kombinieren und irgendwie best of both worlds. Mhm. Aber das Ding ist, dass da ist schon auch ein bisschen was dran. Also ich kann das jetzt aus meiner Perspektive, ich habe auch Feedback von Leuten bekommen, die gesagt haben, nee, also ich habe ein Trauma von dies, das und jenes, und natürlich gibt es das auch.
Ist, ja, natürlich.
Aber ich glaube grundsätzlich, worum geht es? Es geht eigentlich um eine Gelassenheit.
Genau, es ist so dieses Kontrolle und Verlust. Du stellst dich ständig gegenüber.
Genau, also du kannst ein Problem damit haben, dass dein Kind 3 Tüten Chips isst. Ne? Also aber in dem Moment, wo du es anfängst zu problematisieren, also so, dass dein Kind das auch wirklich checkt und realisiert und Stress, eine Konfliktsituation entsteht, und das passiert sehr, sehr häufig, dann glaube ich, führt das eher zu dem Gegenteil von dem, was du willst, nämlich Freude und gesunde Ernährung und natürlich, dass die Kinder verschiedene Sachen kosten und probieren und so weiter. Und ich weiß selber aus eigener Erfahrung, wie schwierig das ist.
Mhm.
Ich habe auch voll das Thema mit Ernährung und ich bin da halt richtig schwarz.
Bei deinen Kiddies meinst du oder generell?
Ja, bei mir selber und auch bei meinen Kids. Ich finde das auch nicht so geil, wenn die super viel naschen. Aber die dürfen jeden Tag naschen. Also die dürfen jeden Tag, und ich versuche aber dann die Menge zu reduzieren oder zu einzugrenzen.
Mhm.
Und vor allem versuche ich das Naschen zu ersetzen durch gesunde Snacks, die ich selber mache.
Mhm.
Also das heißt, ich versuche dann...
Dass sie auch sehen, okay, Mama isst Möhren. Und so meinst du,
dass
du das vormachst?
Nee, ich mach gesunde Desserts, weißt du? Ich versuche dann irgendwie die...
Zurück?
Na gut. Warum? Ich mache jede Woche mach ich so einen gesunden, geilen Kuchen. Ich mache so einen leckeren...
Stimmt, das habe ich gesehen. Du bist jetzt eine Backqueen.
Ja, ich mache jetzt...
Okay, das muss ich noch zu der Liste dazu packen.
Genau, genau. Ich mache so jede Woche einen geilen Kuchen oder Muffins oder so. Und die sind dann immer... Da habe ich immer kein schlechtes Gewissen. Das dürfen die auch frühstücken.
Ja.
So. Und dann dürfen die natürlich auch mal Gummibärchen oder sowas. Aber ich merke schon auf jeden Fall, dass mich das stresst, wenn ich sehe, dass sie zu viel davon essen. Weil ich auch nicht will, dass deren Geschmacksnerven dingsen. Aber das Problem ist jetzt... In dem Moment, wo ich merke, dass mich das stresst.
Stressen die sich auch.
Genau. Ja. Und wie du schon sagst, es müsste mir viel egaler sein, weißt du? Und ich finde dieses Problematisieren davon nicht schön.
Mm.
Und ich glaube, dadurch entsteht dann auch bei denen vielleicht im schlimmsten Fall sowas wie eine Essstörung.
Mm.
Weil das dann so verteufelt wird als, das ist gutes Essen, das ist schlechtes Essen. Weißt du, was ich meine?
Naja,
und das
natürlich
hatten wir
voll
als Kinder nicht.
Ja.
So, dass meine Eltern haben gesundes Essen zwar gepusht, aber die haben nicht gesagt, iss nicht so viel davon, das ist ungesund. Davon kriegst du das und das und das und das. Weißt du, was ich meine?
Ja,
also das war nicht so viel. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern.
Ja, bei mir war das schon. Ich hatte irgendwie, mir wurde immer gesagt, ich hatte die Tendenz, zu dick zu sein.
Ah ja, okay.
Aber das war, ja, Classic, ne? Aber das war, ich glaube, das war eigentlich ein Ding, ist jetzt Nähkästchen, ich weiß gar nicht, kriege ich vielleicht Ärger, egal. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen aus der Familie gekommen. Ich bin ja eine kleine Konditorentochter.
Echt? Oh mein Gott, dann bist du doch die Backqueen eigentlich.
Ja, naja, das Ding ist ja, wenn du einen Konditor als Papa hast, weißt du, du kriegst ja mal Kuchen hingestellt.
Ja.
Bei uns wurde nie gebacken, aber ich war viel in der Backstube.
Okay,
ich habe
cool.
viel in der Backstube abgehangen und im, wie nennt man das denn? Konditoren?
Konditorei?
Zimmer. Konditorei, ja genau, da unten im Keller war die Konditorei. Genau, und aber es war immer dieses, nicht so viel Zucker, sonst wirst du zu dick.
Mhm.
Weil es ist schon so bei uns, ja, keine Ahnung, es ist...
Hast du davon Schaden getragen?
Ja, also
ist, ja
okay. Auf jeden Fall.
Aber insofern, dass du jetzt mehr Zucker oder eher so Essstörung?
Also ich hatte auf jeden Fall...
Nee.
Ey, was hast du denn jetzt genau? Ich würde schon behaupten, dass ich, also meine Freundin sagt immer, eine trockene Essgestört, und ich glaube, das bin ich.
Was heißt das?
Ja, so ich manchmal, so ein bisschen so wie so ein trockener Alkoholiker, der manchmal aus Versehen vielleicht sich doch noch eine Flasche Korn gönnt und dann ist der 3 Monate süchtig und dann hört er wieder auf, so, weißt du?
Okay,
so
aber
so ist das bei mir. Aber es ist nie ein Genuss, wenn ich Zucker esse zum Beispiel oder mir sowas gönne. Das ist nie so ein Gönnungsgefühl, dann ist es immer verbunden mit Achtung, 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 nicht zu viel.
Ja.
Und dann fängst du an, heimlich vor dir selber zu essen. Ja. Und das ist nämlich genau der Scheiß. Und das mache ich bei meinen, oder wir machen das bei unseren Kindern zum Beispiel auch nicht so. Die dürfen auch, jeden Tag dürfen die naschen, auf jeden Fall. Natürlich ist es irgendwie, das Ding ist aber, ich habe mal eine Zeit lang gedacht, ich muss da einen Riegel vorsetzen, bis ich gemerkt habe, vielleicht ist es aber auch in Anführungsstrichen das Glück, dass sie einfach da nicht so krass Bock drauf haben. Die hören aber wirklich von alleine auf. Und machen auch kein Theater, wenn du dann sagst, okay, ey, zweites Kinderriegel, okay, aber drei ist einfach zu viel. Ja, okay.
Ist okay. Aber das ist genau die Angst, habe ich halt auch. Und deswegen denke ich mir so, guck mal, ich esse doch jeden Tag gerne was Süßes zu meinem Kaffee. Ich brauche nach jedem Hauptgang brauche ich eine Nachspeise, sonst ist es für mich kein volles.
Ist nicht fertig.
Genau.
Ja, ja, genau.
Und wenn ich diese Freude daran habe, dann lasse ich doch meine Kinder auch dann mitnaschen. Und die, es ist ja nicht so, dass es nicht ausgewogen ist. Weißt du,
ja, ja,
was
genau.
Ich meine?
Es kommt ja immer drauf. Genau, die, natürlich, die Menge so, macht das Gift so.
Ja,
ne?
Voll.
Aber ich kenne auf jeden Fall auch, ja, das, dann kennst du halt so Eltern oder habe ich auf jeden Fall auch schon getroffen, die dann heimlich in die Küche gehen, in den Süßigkeitenschrank und sich ganz
selber
schnell was reinschieben,
ja,
damit die Kinder das nicht sehen.
Ja.
Ich mir so denke, Diggi, das lernen, die checken das doch. Also ich meine, vielleicht mit eins nicht. Aber mit zwei können sie schon den Braten riechen. Ja. Und denken sie, hä, warte mal kurz.
Aber lass sie doch auch genießen ein bisschen.
Ja, genau.
So let them live. Ja,
ey, aber generell finde ich es, es ist echt so dieses Lockerlassen, ey. Das fand ich letztens, als du das nämlich gepostet hast, habe ich dir auch direkt geschrieben. Ich fand das so geil, halt dieses, ey, lass die Kinder doch mal wenig Schlaf haben. Lasst die Kinder mal zu viel hiervon essen. Lasst die Kinder mal, zum Beispiel, ich glaube, in keinem Land tragen Kinder, jetzt werden Menschen kommen, die sich mit Ohren beschäftigen, aber tragen so viel diese Mickey-Maus-Ohren. Weißt du, was ich meine? Okay. Hier als Dings Bad Bunny Halftime-Show, ne?
Ach,
ey, die ganzen Latino-Kids, auf Partys voll laut und so. Die Germans,
diese Ohrschützer.
So. Okay, mein Kind ist jetzt 10 und geht jetzt erstmal aufs Nina-Chuba-Konzert, müssen wir auf jeden Fall noch Mickey-Maus-Ohren besorgen. Ich muss so denken, Digi, ey, entspann dich mal, weißt du, was ich meine?
Ja, 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 voll.
So. Und da denke ich manchmal so, vielleicht ist da ein kleiner Zusammenhang von diesem Urvertrauen, das nicht mehr da ist, in das große Ganze.
Ja.
Und vielleicht ist da ein Überhang zu auch Spiritualität
voll.
Zum Beispiel.
Und da verliert man auch den Bezug zur Realität total oft.
Voll.
Weil du dir so denkst, guck mal, so wie ich gerade denke und mein Kind erziehe, wie viel Prozent der gesamten Weltbevölkerung lebt so?
Ja.
Also denkst du, dass der Großteil der Bevölkerung, der nicht Zugang zu allen möglichen Lebensmitteln, zu jeder Jahreszeit hat, an einem Supermarkt und sich das alles leisten kann, die haben eine total einseitige Ernährung.
Voll.
Wenn die Glück haben, haben sie ein bisschen Brot, Reis von Gemüse und Obst.
Ja.
So. Das ist ja einfach nicht, das ist ja nicht nah an irgendeiner Realität. Das ist total weltfremd und realitätsfern. Und deswegen, genau, und diese Kinder, denen geht es nicht unbedingt schlechter psychisch, weißt du, was ich meine?
Ja,
also
ja,
ich will jetzt nicht sagen, die sind trotzdem glücklich, obwohl sie arm sind
und
kein Essen haben,
scheiße,
sondern es geht ja darum, wie deine Eltern sich durch ihr Leben navigieren und wie sie dir Halt und Sicherheit und Frieden und Ruhe geben, egal durch welche Schwierigkeiten es kommt. Und bei uns ist so, oh, mein Kind hat zu viel Schoko gegessen, ich bin jetzt voll aufgebracht.
Ja, man ist
und
selber völlig so, oh mein
und
Gott.
Und es ist schon wieder so spät und die müssen eigentlich, und ich das habe ich ja auch. Also
ja,
ich spreche da auch mal wieder von mir
ab mittlerweile. Ich lege das mittlerweile ab.
Ja.
Ich glaube, das ist aber auch, wenn die kleiner sind. Ich fand das auch am Anfang, es wird einem ja auch die ganze Zeit suggeriert, ne? Direkt von Anfang an. Du hörst ja nur, du musst so und so viel müssen die trinken, du musst die dann und dann stillen. Wenn du das nicht machst, dann kriegen die das und das.
Ja.
Wenn du denen den Schnuller gibst, dann machen die das und das. Es ist ja die ganze Zeit, wirst du nur mit Angst befüllt.
Ja.
Genau wie du sagst, anstatt zu sagen, ey, lass einfach mal Spaß haben, lass mal gucken, was passiert so.
Und bei mir ist
das
echt krass, dass ich sehe, dass mich das bei anderen, wenn ich das bei anderen beobachte, wie sehr in Anführungszeichen die ihr Leben im Griff haben. Ja, dass die Kinder pünktlich um 7 ins Bett gehen. Das heißt, die können noch Date Night machen oder die können noch Freunde um 7 einladen. Das war letztens so, da war eine Freundin bei mir, die meinte, ja, ich gehe jetzt gleich noch zu einer Freundin, ich bin um 7 zum Dinner eingeladen. Ich so, okay, und die Kinder, die so, nee, die sind dann schon schlafen und wir können dann entspannt Erwachsenen-Dinner haben. Ich so, okay, krass, bei mir würde das nie so funktionieren, weil ich würde wollen, dass meine Kinder dabei sind und dann einfach meinetwegen auf der Couch einpennen oder so und Film gucken dürfen.
Ja.
Aber ich würde die auf gar keinen Fall, also das hin auch nicht hinkriegen, weil
das
meine Kinder brauchen
klappen.
Einfach lange.
Ja.
Vor allem, wenn die
so,
wissen, dass jemand
so
kommt.
Genau. Genau, wenn die wissen, da kommt gleich
voll.
Jemand. Nee, okay, dann gehe ich jetzt ins Bett. Wenn ein Kind sich denkt, nee, die will ich auch gar nicht sehen. Ja.
Und dann, aber das setzt mich so unter Druck, weil ich mir denke, krass, alle anderen haben so voll ihr Leben im Griff und haben irgendwie so Nannies und dies und das und leisten dadurch mehr und vielleicht muss ich einfach mal an meinem Lebensstil irgendwie ein bisschen arbeiten und ein bisschen härter durchgreifen und vielleicht sollten die auch nicht mehr bei uns im Bett schlafen und so weiter und so fort. Und dann denke ich, das sind eigentlich gar nicht meine eigenen
eigenen Überzeugung.
Ja, genau. Du musst wirklich deine Werte checken. Das ist so krass. Ich habe auch Thema Schlafen. Bei uns war, also wir sind, unsere Kinder sind ja 10 und 7, ne?
Oh, wow.
Ja, ja, die sind schon groß.
Aber du bist doch erst 23.
Ja, ja, ich bin ja erst, genau, 23 geworden letzte Woche. Ja, Teen Mom und die und die haben zum Teil auch schon in ihren eigenen Betten gepennt, ne? Ja. Und jetzt, aber wie war das denn nochmal? Es kam immer wieder irgendjemand nachts zu mir rüber und so bla. Und wir haben dieses typische 1,80, 2 Meter Ehebett, ne? Und Schlafen ist nicht so mein Ding. Ich kann das nicht so gut. Ich bin einfach, glaube ich, einfach on die ganze Zeit. So, mein Kopf ist immer on. Ja, irgendwie ist mein System ist so, ist was los? So, weißt du?
Oh, heftig.
Also vor allem in der Nacht irgendwie. Mhm. Obwohl ich eigentlich sagen würde, ich bin gar nicht so ängstlich, aber ich habe das Gefühl, nachts kommt so dieses kleine Angstarsch und sagt so, ey, da bin ich, ey. Ich war den ganzen Tag, war ich voll ruhig, aber nachts gehe ich richtig ab.
Okay, krass.
Und naja, und dann hat mein Mann hat halt bei mir geschlafen natürlich, weil wir waren in unserem Ehebett, wie sich das gehört und so. Und dann kam immer ein Kind dazu und dann war mein Mann eigentlich mal genervt, weil er derjenige ist, der legt sich hin, dann pennt er, weißt du, 3 Minuten später pennt er so. Und ich bin halt so, naja, bei mir läuft es nicht so. Aber ich habe gemerkt, wenn meine Kinder da sind, dann geht meine Angst weg. Ich glaube, weil die
nicht bei dir waren.
Genau, weil die nicht bei mir waren. Krass. Und jetzt machen wir das seit 2 Wochen oder so. Ich habe nämlich auch immer mit AirPods geschlafen, weißt du, immer so Hörbuch, damit ich einschlafen kann.
Okay, wow.
Weil sonst der Kopf am Start immer am Dängeln war. Und seit 2,5 Wochen oder 2 Wochen ist es so, dass tatsächlich mein Mann in einem anderen Bett schläft und meine Kinder und ich in dem großen Ehebett.
Beste.
Ey, und ich brauche keine AirPods mehr. Ich schlafe einfach. Wie ein Baby.
Ja, krass.
Und das Ding ist aber, mein Mann schläft, ja, okay, ich glaube, er hat ein bisschen Rücken, vielleicht muss er eine geilere Matratze kaufen, aber wir drei schlafen besser.
Ja, ich fühle 100%. Weißt
du, was ich meine?
Gerade die gleiche Diskussion, ja.
Ich habe als voll viele haben die Diskussion, auch immer zwischen Mann und Frau und so.
Ja.
Aber ich denke auch immer so, Mann, Alter, das sind meine Kinder, ey.
Ich will auch nicht, dass sie...
Ich kann das gar nicht,
Studie,
kann
das
nicht verstehen, dass die woanders schlafen sollen.
Ja, ja, das ist aber auch nachgewiesen. Kennst du Diaries of a CEO, diesen super erfolgreichen Podcast?
Natürlich.
Ja, der ist ein bisschen, der ist ein, zwei Plätze vor meinem Podcast, vor Gott und die Welt und deinem. Und da gab es eine richtig geile Folge mit einer Neurologin und Schlaf.
Hast du das nicht erwähnt irgendwo in der Podcast-Folge?
Weiß ich gar nicht, aber nee, ich glaube nicht. Okay. Aber auf jeden Fall ist es so, ich habe ja vorhin schon gesagt, wir sind ja eigentlich noch evolutionsbiologisch Höhlenmenschen.
Mhm.
Und in der Evolutionsbiologie bei uns ist es eigentlich noch so, dass wir Co-Sleeping brauchen. Also es ist nachgewiesen worden, dass das hormonell sich auf uns auswirkt. Also wir riechen tatsächlich, ob jemand noch im Raum ist. Und es gibt, keine Ahnung, irgendein Hormon, was dann ausgestoßen wird. Und das gibt dir dann das Gefühl von Sicherheit oder von Gefahr.
Mhm.
Je nachdem. Und die hatte damals gesagt, diese Schlafexpertin, dass sie sogar jedem Single rät, egal ob du jetzt Single bist oder nicht, aber versuch irgendwie nicht alleine in einem Raum zu schlafen.
Krass.
Weil das stärkt deine Resilienz, in einem Raum mit noch einer Person zu sein oder mehreren Personen sogar, weil das dein Urinstinkt, wie sagt man das, dein Urinstinkt von Vertrauen und Sicherheit und Nähe bedingt.
Nährt.
Ja, genau.
Ja, ja, ja.
Also so warst du halt in Sicherheit. Und deswegen mögen wir auch gerne Löffelchen und eine Seitenlage, weil in der Seitenlage warst du dann ready, im Falle einer Gefahr, schnell dich schnell aufzurichten. Genau, und es hat dich auch gewärmt.
Krass.
Genau, ne? Also wenn du so alle
das
Seitenlage,
so Sinn, ne?
Und das ist wieder so
zerdacht, ey.
Und genau, und es gibt, also diese Folge geht sehr, sehr lang und ich habe so viel, also das ist, was mir hängen geblieben ist, aber ich würde das auf jeden Fall jedem empfehlen, das einmal sich anzuhören, weil das wird auf jeden Fall nochmal diese Perspektive auf Co-Sleeping, so wie wir es nennen heute, ich hasse diesen Begriff, das wird es verändern, weil es einfach, wie gesagt, am Ende muss jeder selber wissen. Ne?
Es gibt
Leute, die sagen
wissen,
halt, ich hasse das, ich mag das nicht, ich fühle mich nicht wohl, aber es ist wahrscheinlich immer das, was man gelernt hat. Ne? Und ich durfte, bis, keine Ahnung, was
ich
weiß ich,
durfte
super lange immer bei meinen
kommen.
Eltern schlafen. Ja, genau,
auch,
und das prägt uns ja.
Ja, ja. Und ich habe auch irgendwann selber entschieden, dass ich es nicht mehr wollte. Weißt du?
Ja.
Oder irgendwann ist ja der Punkt, entweder kriegst du
einen Freund. Ja, dann warst du halt 19, hast dann studiert.
Ey, musst du halt ausziehen und dann, konnte ich nicht mehr immer dahin, war voll weiter.
Ja, ich fühle.
Weißt du, was ich meine? Mhm. Irgendwann hast du deinen Freund, aber ich weiß auch noch, dass ich im Bett lag zwischen denen. Boah, wie alt war ich denn da? Keine Ahnung, vielleicht 12, 13, 14, weiß ich nicht mehr. Aber es war so eine Nacht, in der ich da lag und dachte, boah, die gehen mir gerade krass auf den Sack. Meine Mutter atmet viel zu laut und mein Vater ist sau heiß. Weißt du, was ich meine? Also nicht heiß, sondern warm.
Ja.
Und dann musste ich raus, bin ich selber rausgegangen und in dem Moment habe ich geschnallt, okay, ich will hier gar nicht mehr sein. Ich bin jetzt in der Pubertät, mein Körper verändert sich, ich möchte jetzt in meinem Bett sein. Ich möchte nicht mehr diese Nähe haben. aber solange muss doch die Tür offen stehen. Also sorry, ich bin da, also ich für mich. Und genau wie du sagst, diese, das ist ja nachgewiesen. So. Und es gibt doch, ich habe letztens nämlich auch irgendwie sowas gelesen, boah, ich kann auch mit Facts behalten, bin ich ganz schlecht, aber es war, glaube ich, im Zuge der Industrialisierung, dass es zwei Männer gab, die gesagt haben, ey, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die Mütter nicht mehr mit ihren Kindern zusammenschlafen, erstmal, um die natürlich zu separieren, ne, damit die nicht so aneinander hängen und vor allem, damit die Frauen am Tag als Arbeitskraft voll funktionieren können und die Kinder nicht so daran hängen und so, weißt du, also um sie
von der Industrialisierung wusste ich nicht, weiß nur, dass mit der NS-Zeit, da kam noch dieses Buch raus.
Ja, das war die eine Tante da, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, genau.
Mit Schlaftraining schreien lassen und
genau,
so weiter,
das gab's
und so
auch.
Und das ist ja,
das wollte ich auch immer mal lesen, einfach nur, um zu checken, wie krass es ist.
Am Ende des Tages führt uns das alles zurück zu, es entspricht eigentlich nicht unserer Natur als Menschen.
Ja.
Wir haben es vielleicht anders gelernt, weil unsere Eltern das anders gemacht haben und es ist auch kein Judgment, es ist nur das einmal, sich das bewusst zu machen und sich das zu vergegenwärtigen.
Und so reinzufühlen, was ist denn, was brauche ich?
Genau, ja, voll. Ja. Und ich habe meinem Mann jetzt auf jeden Fall gesagt, so, ich möchte gar nicht, dass meine Kinder in einem anderen Zimmer schlafen, weil der Gedanke, dass sie da in einem anderen Raum sind und mag ich nicht.
Nee, ich auch nicht. Komme ich auch gar nicht mehr klar.
Die können meinetwegen auf dem Boden schlafen oder ich habe jetzt sogar die Idee, vielleicht alle schlafen auf dem Boden auf so Matratzen, finde ich irgendwie auch nice. Das hat man ja
cool.
In Afghanistan, macht man ja in Afghanistan in vielen anderen Ländern so, dass du sehr nah am Boden, das soll dich auch erden, keine Ahnung. Es wird jetzt Trend. Also der Trend ist jetzt,
okay,
dass generell der Tag und die Wohnung eher so auf dem Boden, das ist ja aus dem asiatischen Raum geprägt. Naja, anyways, dachte ich, überlege mir das jetzt auch. Aber ich finde das auch total
wie
schön.
Wie so eine Höhle, so eine Schlafhöhle.
Und der
einfach
schönste Teil des Tages für mich morgens ist, wach zu werden und nochmal liegen zu bleiben.
Ja,
Mann.
Die sind so süß und die riechen so gut. Also ich meine, die Kinder mit so Zähnen und so, die haben dann auch schon richtig Mundgeruch und so. Aber oh, diese Haare und diese Haut, diese Kinder. Oder generell, ich meine, das sind deine Kinder, ey. Was geht ab? Ich finde es auch super weird. Also ich merke auch, die wollen, also das wird sich nicht erledigen, das mit dem Schlafen, dass sie bei mir schlafen, glaube ich. Das wird jetzt so sein. Ich meine, ganz ehrlich, ey, Sex kannst du überall und zu einer anderen Zeit haben. Das ist
doch, voll.
Weißt du, das ist ja nur, es geht ums Schlafen. Ich meine, warum machen wir überhaupt so ein Trara daraus?
Es ist
es ist doch Schlafen.
Es ist anerzogen. Es ist auch dieses Konzept von Romantik und bla und Partnerschaft, was ich glaube oft so, Romantik, was missverstanden wird, wie gesagt. Also, aber ja, ich kenne Leute halt, also ich, meine Erfahrung ist, dass wenn Leute da andere Haltung dazu haben, das so ist, weil sie selber so groß geworden sind.
Ja.
Und dass sie das einfach genauso weitergeben möchten und denen das total schwer fällt, so eine Nähe oder auf so engem Raum mit ihrem Kind zu sein. Das ist ja auch okay. Da hast du halt einen Schaden.
Ja. Ist so gesund.
Traumatisiert dein Kind, wird dann wahrscheinlich auch nicht so krass bindungsfähig sein. Nein, aber ja, ich glaube einfach, wie gesagt, der Stichpunkt ist hier bewusst machen.
Ja.
Sich bewusst einfach machen, bewusst
Menschlichkeit.
Machen. Menschlichkeit und dann vielleicht gar nicht so schwarz-weiß das zu sehen und zu sagen, okay, mein Gott, vielleicht ist es jetzt gar nicht so, entspricht nicht unserem Naturell, aber ich muss ja jetzt auch gucken, was funktioniert jetzt für mich in meinem Familienkontext. Also weil das jetzt für mich so funktioniert, heißt das ja nicht, dass das Beste für unsere Familie ist, weil mein Mann total darunter leidet.
Natürlich.
Also was können wir machen?
Damit
es uns allen gut geht
und
damit das Familienglück nicht darunter leidet.
Genau,
und da muss man eine Lösung finden.
Voll, ey. Und dann sage ich nur, happy wife, happy life.
Ja, sag ich auch.
Aber it's a thing.
Ich sag auch, ey, willst du
it's
das Glück unserer Kinder
zerstören?
Beziehungsweise willst du dein Glück über das Glück unserer Kinder stellen? Die lieben ihre Mutter.
Ja, mehr als dich.
Ja.
Ja. Naja,
verstehst du?
Ja,
deswegen.
Wir sind halt die Chefin von der Höhle. In diesem Sinne.
Ey,
richtig geil, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Ich habe richtig viel mitgenommen.
Danke dir.
Ich werde mich jetzt nochmal mit dem Thema Spiritualität befassen und ich habe mir das Buch Eckhart Tolle jetzt bestellt.
Ach, geil.
Ja, weil du gesagt hast.
Ich will Provision.
Ja. Da hast du
von ihm.
Was? Du willst Provision von ihm?
Ich will so scheiße, wie
ach
heißt
so, du
das?
Du bist so Swipe Dings.
So, hier, wie heißt denn das? Fuck.
Geld.
Ja, Mann, beteiligt werden.
Beteiligt.
An seinen Verkäufen.
Ja. Okay, ich schreibe ihm eine E-Mail.
Die neuen Verkäufe, die er durch mich gemacht
hat.
Ich sag ihm,
ey, kennst du Warner, sagt er.
Ja, klar. Der redet doch immer so komisch amerikanisch, weißt du, was ich meine?
Ja, stimmt.
Aber der ist auch so ein kleiner, süßer Wicht.
Der sieht aus wie der Antichrist. Der sieht auf jeden Fall gar nicht so aus wie das, was er sagt.
Lösch das, falls ich ihn mal in meiner Folge habe. Als ob ich mir den leisten könnte. Nee, aber ja, danke dir, Nora.
Ja, wirklich. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es haben noch einige mitgenommen.
Ja. Und Co-Sleeping ist scheiße, das Wort ist krass.
Aber das Tun ist geil.
Danke, gracias. Danke.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit mit uns und seid jetzt auch irgendwie spiritually angeknipst. Keine Ahnung. Ich muss auf jeden Fall nochmal drüber nachdenken und ganz tief in mich reinsennen. Und dann hört ihr nächste Woche hoffentlich auch wieder rein. Abonniert gern den Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Kommentiert außerdem fleißig hier bei Spotify und folgt uns bei Instagram auf echtemamas.ehrlichgesagt. Ich freue mich über jeden von euch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Eure Nora.